Willkommen zurück bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Sie wünschen, wir spielen einer der populärsten Gäste hier im Podcast, Alex von Frankenberg. Er bringt mit 20 Jahre Erfahrung im Tech-Gründer-Business, mit dem Hightech-Gründerfonds und bereits viele Jahre als Bitcoiner. Er schreckt nicht davor zurück, auch mal bullische Prognosen zu machen, was zum Beispiel den Bullenmarkt betrifft. Was sagt der Alex? Stehen wir am Anfang, in der Mitte oder am Ende? Geht der Bullenmarkt diesmal länger, geht's höher als bisher? Am Schluss gibt er uns auch seine bullische Prognose für den Bitcoin-Preis im Jahr 2025. Aber damit nicht genug. Wir sprechen natürlich über die staatliche Adoption, über die Frage, wer als nächstes Bitcoin kaufen wird und in welchem Vehikel. Ist es die Notenbank in Tschechien, die Notenbank in der Schweiz oder der amerikanische Sovereign Wealth Fund von Donald Trump? Wie lange kann es dauern? Ist es noch in diesem Zyklus? Ist es der nächste Zyklus? Und vor allem, was steckt dahinter? Was hat das Ganze mit Gold zu tun? Auch darüber sprechen wir als zwei alte Goldbugs, die auch so bei Bitcoin gelandet sind. Und wir stellen uns die Frage, was steht in seinem Buch, denn das kommt im Mai raus und wo könnt ihr ihn treffen, zum Beispiel bei der Swiss Bitcoin Konferenz Ende April, wo ich auch sein werde. Holt euch jetzt schon mal die Tickets mit dem Code, was Bitcoin bringt, ein bisschen günstiger. Ja, und ihr wisst, das gilt natürlich auch, wenn es ums Bitcoin holen geht, aber auch ums Bitcoin verkaufen. Bei Coinfinity, dem Bitcoin Broker, mit dem Code was Bitcoin bringt, gibt es dort 21% auf die Gebühren in den ersten 6 Monaten. Und wer sich sleek und sicher aufbewahren möchte, seine Bitcoin, der kommt nicht vorbei an der Bitbox O2 aus der Schweiz. Die gibt es auch mit dem Code was Bitcoin bringt, um 5% günstiger. Und jetzt springen wir rein in diese Bestandsaufnahme des Bitcoin-Bullenmarkts 2025 mit Alex von Frankenberg. Ich darf heute begrüßen den Bitcoiner, den Tech-Investor und den zukünftigen Buchautor Alex von Frankenberg. Servus.
Hi Nico, freut mich sehr, wieder mal dabei sein zu können.
Ich freue mich, dass wir es geschafft haben. Wir reden heute über den Zustand des Bitcoin-Bullenmarktes, über die Dinge, die passieren in der Politik, Amerika, Europa, vielleicht sogar ein bisschen Gold. Springen wir bitte gleich rein, Alex, weil du beobachtest das so gut wie kein anderer. Bei 100.000 Dollar grundeln wir herum. Es scheint langweilig, es scheint vorbei. Ist es vorbei?
Ist überhaupt gar nicht vorbei. Der Bulle ruht sich aus, sammelt Kräfte, um nochmal richtig, richtig durchzustarten. Und ich sag mal, es ist eine ganz typische Konsolidierungsphase. Wir sind von 60 auf 100 hochgehüpft im letzten Quartal 2024. Das ist ja schon mal sportlich, mehr als 50% in einem Quartal. Und da ist es, glaube ich, auch sehr gesund, wenn der Bulle sich ausruht, neue Kräfte sammelt, um dann den nächsten Lauf zu machen. Wir sind am Anfang vom Bullrun.
Woran machst du das fest? Was sind die Parameter, die dir das sagen?
Also es gibt zwei Perspektiven. Die eine Perspektive ist sozusagen die historische Perspektive. Ich hatte ja mal Anfang 23 diese Muster analysiert, Bitcoin im Bärenmarkt, ist da der Titel des Vortrags gewesen. Und da waren ja die Muster, dass man sozusagen vom All-Time-High eines Bullenmarkts zum All-Time-Low des Zyklus, dauert es rund 12 Monate. Und dann zurück zum All-Time-High waren es um die 2 Jahre. Und dann vom alten All-Time-High zum neuen All-Time-High sind es eben noch ungefähr ein Jahr. So, und wir sind jetzt im dritten Jahr, sozusagen seit dem All-Time-Low, also All-Time-Low war ja November 22, dann 23, 24 und jetzt 25, das dritte Jahr. Und wir sind sozusagen in dem letzten Jahr des Zyklus, wenn sich der Zyklus wiederholt. Und wenn der sich wiederholt, dann hätten wir jetzt irgendwann gegen Ende des Jahres, diesen Jahres, ein neues All-Time-High, im Grunde deutlich höher als das letzte All-Time-High, also mindestens das Doppelte, eher mehr, wenn 150, vielleicht sogar eher 200.000. So, das ist sozusagen die historische Perspektive. Und bisher haben sich diese Zyklen immer relativ verlässlich und relativ genau wiederholt. So, diesmal könnte es anders sein. This time is different. Glaubt man ja immer gerne, das ist auch wieder nicht anders. Ich könnte mir schon vorstellen, dass dieser bisherige Zyklus sich verändert, und zwar nach oben hin. Warum? Wir sehen ja jetzt mit der Wir hatten ja letztes Jahr die ETFs. Die ETFs haben den Markt hochgezogen, letztlich von knapp 40 auf 60 und dann später vielleicht 100.000. So, und jetzt kommt diese große Welle Country Adoption. Also Nation State Adoption. So, da ist natürlich der Donald Trump recht prominent mit seiner strategischen Bitcoin-Reserve, aber eben nicht nur. Wir haben ja auch die Einzelstaaten in den USA, die ja ein Staat nach dem anderen die Gesetzgebung vorbereitet, damit sie auf der Staatenebene auch nochmal eine Bitcoin-Reserve anlegen können. Plus wir haben eben so Player, die recht überraschend sind, eigentlich sehr überraschend, die Tschechische Nationalbank, die sagt, ich glaube, es macht irgendwie Sinn, Teil der Reserven, und da hat er 5% genannt. Ich glaube, die haben 60 Milliarden, 3 Milliarden oder sogar 6 Milliarden, weiß gar nicht genau die Zahl, aber es ist ein Milliardenbetrag, also ein Teil der Reserven der Nationalbank in Bitcoin anzulegen. Da gab es eine sehr prominente Reaktion von der Frau Lagarde, der EZB-Chefin, dazu. Und die entscheidende Frage, also warum könnte der Zyklus brechen, ist nicht, wenn jetzt USA strategische Bitcoin-Reserve macht oder wenn jetzt eine Nationalbank kauft, dann kann er sich durchaus wiederholen. Ich glaube, wenn auf der Nation State Adoption die Ersten die Schritte tun und andere hinterherlaufen, also mehrere Nations, mehrere Nationalbanken hinterherkaufen, und dann, glaube ich, bricht sozusagen dieses bisherige Pattern nach oben hin, dann wird der Bullrun länger dauern, noch tief ins nächste Jahr reinreichen und vielleicht auch nochmal Dimensionen erreichen, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können.
Aber kann es nicht auch genauso sein, dass die aktive Adoption wirklich auch erst losgeht, wenn eigentlich dieser Bullrun schon wieder vorbei ist? Weil vergessen wir nicht, wenn wir bei den klassischen Mustern bleiben, dann haben wir noch ungefähr 12 Monate. Und tatsächlich, wenn eine Sache diesen Zyklus von den vorangegangenen unterscheidet, ist, dass wir zu früh ein All-Time-High hatten. Jetzt kann man sagen, okay, das hatten wir nicht in Gold, aber auch in Gold hatten wir es früher als sonst. Hm.
Ja, also wir sehen halt viele Player, die sich gerade sozusagen aufstellen oder anfangen, Bitcoin anzunehmen. Jetzt auch auf der Unternehmensseite gibt es ja ein paar Unternehmen, die sozusagen Michael Saylor, was der da eben macht, kopieren. Ich habe jetzt gestern gelesen von The Blockchain Group, das ist ein französisches Unternehmen, auch börsennotiert. Die Aktie hat auch schon reagiert, und aber relativ klein. Und da gibt es eine klare Aussage von dem CEO, der letztlich wiederholt, was Michael Saylor sagt, der letztlich auch versucht, eine Bitcoin-Rendite pro Aktie zu generieren, eben durch die Ausgabe von Wandelanleihen und auch neuen Aktien. Und da gibt es Unternehmen in Japan, die das machen, da gibt es verschiedene Unternehmen. Und wenn man sich so vorstellt, man sieht die Spitze von eben MicroStrategy oder Strategy, wie die jetzt heißen, einzeln die es nachmachen, und dann gibt es sozusagen wie so ein Eisberg unterhalb der Oberfläche ganz viele, möglicherweise, die sich darauf vorbereiten und eben diesen Schritt tun. Warum gibt es die? Weil halt eben dieser klassische spieltheoretische Ansatz eben gilt, wenn ich jetzt nicht mitmache, bin ich halt hinten dran und es wird nur noch teurer. Und wenn eben sozusagen diese Welle, die da hinterherläuft auf der Unternehmensseite, aber auch auf der Länderseite, wenn die größer ist, als wir glauben, als die Märkte das einpreisen, dann glaube ich, und die Welle dann länger anhält, dann glaube ich, wird sich der Zyklus verändern.
Das Einzige, was wir bis jetzt in jedem Zyklus garantiert hatten, waren Leute, die gesagt haben, der Zyklus wird diesmal anders sein. Ich spiele jetzt hier mal den Skeptiker.
Ja, genau, this time is different ist ja so eine beliebte Aussage, wo die Leute eben sich das schönreden, dass die Dinge eben dann doch nicht so ablaufen, und aber doch anders sind. Same, same, but different ist auch so ein Saying, ja, ist gleich, aber dann doch wieder anders.
Nico, soll ich Bitcoin kaufen? Wo geht der Preis hin? Ich habe nicht die Antwort auf alle diese Fragen, die mir gestellt wird. Aber wenn ihr Bitcoin kaufen wollt, dann schaut rein bei Coinfinity. Legt einen Sparplan an, investiert ohne Stress. Ihr müsst nicht ständig den Markt beobachten, wenn ihr einfach regelmäßig nachkauft. Ideal für Einsteiger, ein unkomplizierter Weg, für Neulinge in Bitcoin zu investieren. Und natürlich ideal auch für Bitcoiner, die ihre Keys selbst halten wollen, denn Coinfinity überweist die Summe direkt auf deine Wallet. Mit dem Code WASBITCOIN bringt, spart ihr euch 21% in den ersten 6 Monaten bei Coinfinity. Findet ihr in allen App-Stores, findet ihr bei coinfinity.co und ihr könnt dort natürlich auch Einmalkäufe machen, ihr könnt dort verkaufen, ihr könnt dort auch das Lightning-Netzwerk nutzen und für all das gilt auch mein Code, um eure Kosten zu reduzieren. Eine verrückte Statistik besagt, dass nur 5% aller Krypto-User eine Hardware-Wallet besitzen. Naja, die Bitbox O2, die kann euch da helfen. Die Bitbox O2 in der Bitcoin-Only-Edition, minimalistische USB-C-Hardware-Wallet, Open Source aus der Schweiz. Ich nutze sie gerne, ich nutze sie jeden Tag. Die Software ist super sleek, intuitiv, für jeden wunderbar verständlich, natürlich auch auf Deutsch. Schaut rein bei bitbox.swiss und nutzt den Code, was Bitcoin bringt, für 5%. Sichere deine Bitcoin jetzt in Edelstahl und schütze sie so vor Wasserschäden, Hausbränden und kaputten Hardware-Wallets. Das Sidor Bitcoin Backup ist die unverzichtbare Ergänzung zu einer Hardware-Wallet und mit dem Code, was Bitcoin bringt, bekommt ihr 5% Rabatt. Schaut rein bei sidor.io.
Es gibt ja dieses Technologie-Adoption-Modell Crossing the Chasm. So, und der Chasm ist eben so eine Lücke zwischen den Early Adoptern und der Early Majority. So, die Early Adopter, da gibt es immer irgendwelche, die irgendwas Neues immer ausprobieren. Die sagen, ich bin neugierig, ich probiere es aus, egal wie fehleranfällig und schwer zu bedienen das ist. Die gibt es immer. So, und die große Frage, erreicht es den Massenmarkt? Das ist eben die große Frage. Manche schaffen es, manche nicht. So Technologien und Produkte und so weiter. Und Bitcoin ist definitiv noch nicht im Massenmarkt angekommen, sondern eben noch bei den Early Adoptern. Und die große Frage ist, kann es überhaupt über diesen Chasm drüber hüpfen? Da würde ich jetzt sagen, ja, passiert. Und wenn es dann in den Massenmarkt geht, dann nimmt die Adoption nimmt zu, weil der Massenmarkt so groß ist. Und wenn die zunimmt, dann sehen wir eben nicht abfallende, zum Beispiel Preissteigerungen oder auch Wachstumsraten, sondern erst nochmal zunehmende Wachstumsraten und damit eben auch Preise. Und ich glaube schon auch, dass das ein Thema sein kann, wenn eben dieser frühe Massenmarkt erreicht wird, dass wir eben diese abflachende, also im Rainbow-Modell zum Beispiel, Rainbow-Preismodell, sehen wir eine abflachende Zunahme. Und das sehen wir ja eigentlich auch in der Vergangenheit. Ja, die 4-Jahres-Renditen im Durchschnitt die letzten 4 Jahre, die sind ja eher zurückgegangen. Und ich glaube eben, und das ist jetzt eben eine fundamentale Aussage, wenn ich plötzlich ganz viele erreiche, ganz viele, die sagen, über diesen Chasm drüber hüpfen, dann beschleunigt sich's. Und so, deswegen ist es dann vielleicht doch nicht anders, sondern passt halt in dieses breitere, größere Technologie-Adoption-Modell, was eben in Crossing the Chasm von Geoffrey Moore vor, glaube ich, 30 Jahren oder so beschrieben wurde.
Wenn du als Technologieinvestor, wenn du sprichst von dieser Technologieadoption, was ist für dich Bitcoin-Adoption? Ist das das, was viele sagen, Bitcoin als Währung, Bitcoin als Zahlungsmittel, Bitcoin im Alltag, wo ja viele auch zu Recht kritisieren, naja, Moment, das ist ja auch in El Salvador nicht in dem Ausmaß angekommen, wie man sich es vielleicht vorgestellt hat. Etwas, das zum Beispiel auch die sehr oberflächlich argumentierenden Bitcoin-Gegner immer wieder vorbringen, jetzt auch, wo El Salvador da ein bisschen zurückgerudert hat. Oder siehst du Bitcoin-Adoption tatsächlich im, ich kaufe das mal als Investment, als Store of Value und alles andere kommt danach?
Naja, es ist mehreres. Also Store of Value auf jeden Fall. Und Store of Value haben ja viele eben noch nicht wirklich erkannt. Also die großen Kapitalsammelstellen, die kämpfen halt gegen die Inflation über Investments halt in Immobilien und Aktien und so weiter, versuchen da Renditen zu erzeugen und könnten eben, oder ich glaube, erkennen so langsam, dass eben eine Beimischung von Bitcoin einerseits ein guter Store of Value ist im Vergleich zu Bargeld, aber andererseits gute Portfolioeffekte hat, also reduziert das Risiko und verbessert sozusagen das Upside, also besseres Chancen-Risikoprofil. Adoption hat auch eine andere Dimension, also nicht nur ich kaufe Bitcoin und lege es zur Seite, sondern die Bitcoin ist ja als Technologie begriffen ein Technologielayer, ähnlich wie das Internet, und Adoption ist auch, ich baue auf diesem Technologielayer neue Anwendungen auf. Da gibt es eine amerikanische Hypothekenbank, die sagt, wenn ich Hypotheken vergebe, dann biete ich einen Deal an, dass ich zusätzlich zur Hypothek auch noch sagen noch mal mehr Geld gebe und von diesem mehr Geld werden Bitcoin gekauft und die müssen 4 Jahre festliegen, mindestens. So, und über dann den Effekt, den langfristigen Effekt, den Bitcoin in dieser Kombination mit der Hypothek hat, nämlich eine gewisse Preissteigerung, kann ich als Hypothekengeber attraktivere Konditionen bieten, nämlich weniger Zinsen. Plus ich habe nochmal einen extra Renditekicker für mich selber, aber auch für den Hypothekennehmer, wenn tatsächlich Rendite entsteht über dieses gebundelte Bitcoin-Investment. So, was ist das? Es ist eben eine Kombination von Bitcoin in einem bestehenden Produkt, in dem Fall halt eine Hypothek. Und ich glaube, Adoption ist eben auch intelligente, interessante Art und Weise, auf Bitcoin aufzubauen, auf dem Technologielayer, auf praktisch Bitcoin irgendwo zu integrieren, in Geschäftsprozesse, in andere Produkte. Und da sehen wir, glaube ich, werden wir viel, viel mehr sehen.
Ich muss ja auch dazu sagen, ich versuche das immer wieder zu erklären und ich übe das fast schon wie ein Muskel. Man muss ja erstmal den Wert, den Store of Value irgendwo geklärt haben. Also auch wenn ich Bitcoin als Währung nutzen möchte, dann muss ich ja ungefähr wissen, was mir das wert ist. Wenn ich davon ausgehe, dass mir das in Zukunft immer mehr wert sein wird und das, was du gerade beschrieben hast, ist ja eine Bank, eine Hypothekengeberin, die davon ausgeht, dass Bitcoin immer mehr wert sein wird. Ein Land, das investiert, geht davon aus. Das heißt, solange wir von einem derartig starken Anstieg ausgehen, ist es natürlich schwierig, das ernsthaft, das Währung vor allem als Denominator einzusetzen. Kommen wir kurz zu Tschechien, weil das ist schon crazy. Also da bin ich, muss ich sagen, ein bisschen aus den Latschen gekippt. Und zwar aus mehreren Gründen. Erstens, du hast es schon erwähnt, 5%. BlackRock sagt 2%. Jetzt will die tschechische Notenbank 5%. Der zweite Punkt, der mich wundert, ist, dass es die Notenbank ist. Also ich sehe Bitcoin derzeit eher auf dieser Sovereign Wealth Fund, auf der nationalstaatlichen Seite, aber nicht auf der Notenbankseite. Das hat auch Lagarde, glaube ich, das sieht auch Lagarde so. Und das dritte, was mich wirklich wundert, ist die Selbstverständlichkeit und das Selbstbewusstsein, mit dem sich der tschechische Notenbankpräsident in die FT setzt, ja, die by the way Fiat Times heißt. Und dort sagt, ja, wir kaufen da jetzt für ich glaube, 6 bis 8 Milliarden Bitcoin und dann hat am nächsten Tag wird das Ganze entschieden, noch nicht entschieden, dass es gekauft wird, sondern es wird entschieden, dass wir überlegen, ob wir es kaufen werden. Und am einen Tag nach der Entscheidung hat er dann auch noch Termin mit dem größten tschechischen Bitcoin-YouTuber, alles schon ausgemacht. Also offenbar haben die sich da was überlegt.
Ja, genau, jetzt muss man sagen, in Prag, vielleicht aufgrund der Historie, Ostblock und so weiter, aber auch eben sehr starken technischen Skills, gibt es eine sehr, sehr starke Bitcoin-Szene. Da gibt es eine ganze Reihe von Bitcoin-Unternehmen, viel, viel mehr als in Deutschland. So, und das hat sich da halt irgendwie entwickelt. Das heißt, da ist auch echt ein bisschen Know-how unterwegs. Und es ist natürlich gar nicht so unwahrscheinlich, dass so ein Notenbankpräsident über auch persönliche Kontakte halt immer wieder in Bitcoin reinstolpert und es vielleicht sogar eher verstanden hat als andere. So, und generell sind die Notenbanken ja im Prinzip ganz nah dran an Bitcoin. Warum? Weil sie alle Gold haben. Ja, die Goldreserven sind ja genau das, was Bitcoin ist, nur halt traditionell, Bitcoin eben digital. Warum halten die Notenbanken Gold? Das kann man sagen, ist eine Tradition und sie können sich da aus Folklore nicht davon trennen. Hatten wir schon immer und jetzt ändern wir es halt nicht. Gut möglich. Aber sie wissen natürlich schon auch, dass alle anderen Assets, die sie haben, Fiat-Assets sind, die halt Fiat-problembehaftet sind. Und man hat es ja letztlich gesehen, mit einem Federstrich sind solche Fiat-Assets auch mal weg. Da haben die Russen ja schmerzhaft, zu Recht auch, aber schmerzhaft natürlich erleben müssen, dass ihre Anleihen plötzlich nicht mehr so richtig da waren. So. Und deswegen haben die halt auch Gold, dass sie unabhängig sind, letztlich ein Stück weit von ihren Notenbank-Buddies, vom Fiat-System. So, und der Schritt von Gold zu Bitcoin ist im Grunde mini-klein. Klar, sagen wir Bitcoin digitales Gold. Der große Vorteil von Bitcoin ist eben digital. Deutschland hat knapp die Hälfte der Goldreserven in New York liegen. So, wenn man da jetzt drauf zugreifen will, dann muss man es erstmal kriegen. Könnte ja sein, dass Trump sagt, ja, sorry, habt ihr hier noch eine Riesenrechnung offen für irgendwelche Rüstungsausgaben, die ihr nicht getätigt habt. Wir verrechnen das jetzt mal, also unser Gold. Und selbst wenn man es dann kriegt, dauert es eine Weile, bis man es wirklich hat. Ja, da fahren dann irgendwie Schiffe rüber und transportieren es oder fliegen halt in den Flieger, aber es ist ein wochenlanger Prozess. So, und Bitcoin habe ich in 10 Minuten die Kontrolle und habe auch wirklich die Kontrolle und muss ja nicht irgendwelche Bunker bauen, die dann schwer bewacht sind und so weiter. So, also es hat schon auch ein paar Vorteile. Und ich war letztes Jahr auf der Hauptversammlung der Schweizer Nationalbank. Und da gibt es ja eine Initiative vom Lucius, der da immer wieder sagt, hey Leute, kauft bitte Bitcoin. Hat denen dann vorgerechnet, was sie verdient hätten, wenn sie Bitcoin gekauft hätten. Und man spürt in der Antwort, dass sie ganz nah dran sind, aber den Schritt noch nicht tun. Und ein Argument, was sie nennen, ist eben volatil. Stimmt, Bitcoin ist natürlich volatiler als Gold, kurzfristig. Ja, wenn man den Zeitraum länger zieht, ist es auch volatil, aber nur in eine Richtung, nämlich nach oben. So, und in dem Moment, wo der Zeitraum langgezogen wird, ist die Volatilität nur noch positiv nach oben. Und wenn man den Schritt tut, dann kann man sagen, naja, also das haben wir, die Schweizer Nationalbank hat irgendwie so mittlerweile für 80 Milliarden Gold, das sind irgendwie knapp 10% der Währungsreserven. Dann kann sie sagen, okay, 10% von 10%, 1%, wandeln wir halt mal in Bitcoin. Und es wären in der Schweiz auch schon irgendwie 8 oder 10 Milliarden. So, und den Schritt einfach mal, machen wir es halt mal 1%, wenn es weg ist, nur 1%, nicht so schlimm, den ist eine Frage der Zeit, wann es die Ersten tun und dann so eine Renegade-Nationalbank wie die Tschechen, die machen es halt.
Weil natürlich, wer kann besser über 4, 5, 10, 20, 30, 40 Jahre planen als Notenbanken? Aber da sind wir jetzt wirklich schon in einer interessanten Fragestellung, für die ich auch noch keine Antwort habe. Ja? Wo und wer hält dann diese Bitcoin? Weil die Schweizerische Notenbank und die Tschechische Notenbank haben eine Sache gemeinsam, und zwar, sie sind beide auch so ein bisschen halber Staatsfonds. Also beide halten auch Assets außerhalb von Währungsreserven, in erster Linie Aktien. Ja, die Schweizerische Notenbank sehr viel. Du hast gerade erwähnt, die Währungsreserven der Schweizer sind viel höher zum Beispiel als die der Europäer. Österreich und Deutschland halten deutlich mehr als 50% ihrer Währungsreserven in Gold. Deutlich, ja. Wahrscheinlich inzwischen 60-70% mit dem Goldpreis.
Genau, also wie hält man das? Also ich glaube, rein technisch wäre es halt eine Multisig-Wallet, die eben sicherstellt, dass nicht einer alleine oder zwei, drei, die sich verbünden, plötzlich da Zugriff hätten und mit halt verschiedenen Sicherheitsmechanismen. Ich meine, genauso wie man halt nicht ohne weiteres in irgendeinen Tresor reinlatschen kann.
Klar, aber das Technische, muss ich sagen, ist fast schon sekundär. Was mich brennend interessiert und worauf ich bis jetzt keine Antwort habe, ist, auf welcher Bilanz liegt das? Ist es die Notenbank? Ist es eine staatliche Institution? Es gibt auch aus El Salvador und Bhutan bis heute auf das keine Antwort. Das sind die einzigen, die offiziell Bitcoin halten. Aber wie sie es tun, haben sie bis heute nicht gesagt.
Bei Bhutan, glaube ich, gibt es zwei große Wege. Einmal der König direkt persönlich, weil er halt sehr, sehr früh Bitcoin schon entdeckt hat, irgendwie 2011. Und dann der andere Weg ist eben über den Staatsfonds letztlich. Wie man es dann genau technisch abwickelt, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, wenn die Gesetzesvoraussetzungen da sind, dass die Notenbank das direkt auf die Bilanz legt. Genauso wie sie Aktien hält und Gold, ist dann halt eine Position letztlich Bitcoin. Mhm. Man könnte es natürlich auch irgendwie nochmal in eine Tochtergesellschaft wegkapseln und dann hält man halt die Anteile einer Tochtergesellschaft. Das ist wahrscheinlich auch hier wieder Technik. Letztlich, ich meine, theoretisch können sie auch einen ETF kaufen. In der Schweiz kann man ja die amerikanischen ETFs kaufen, in Europa ja nicht. Dann kaufen sie halt den ETF und zahlen halt noch eine kleine Fee. Dann ist natürlich das Ganze wieder nicht ganz so direkt und man ist dann wieder abhängig von
dann liegen die Bitcoin bei Coinbase, da kann ich gleich das Gold bei der Fed liegen haben. Ja?
Aber ich glaube, die Schweizer sind immer sehr technisch smart und ja. Gut, die können das auch direkt selber halten. Gibt's ja auch genügend Leute, die das dann erklären können.
Man darf ja nicht vergessen, ich hatte ja auch schon einige Schweizer Banker hier im Podcast, dass die Schweizer Banken extrem weit sind, was Bitcoin betrifft, ohne groß drüber zu reden. Also das ist halt dieses typische Schweizer Understatement. Ja, ja. Die arbeiten seit Jahren, teilweise seit 2014, 15 an Lösungen, weil die Nachfrage einfach da ist. Ja, genau.
Also es gibt einige Kantonalbanken, wo man direkt praktisch im Online-Banking Bitcoin kaufen kann. Und die PostFinance kann das. Die Schweizer haben ja spezialisierte Banken in dem Bereich, Signum und Amira. Und so weiter. Also da ist, glaube ich, auch die Finanz-Know-how und regulatorische Infrastruktur vorhanden, um das dann am Ende abwickeln zu können. Klar.
Das heißt, Wir haben jetzt eigentlich schon die genannt, von denen wir vermuten, dass sie da diese von dir am Anfang der Folge angesprochene Welle lostreten könnten. Also wir haben da die Tschechen und die Schweizer, aber das ist immer die Kaufenseite. Was ist eigentlich mit dem Mining?
Ja, genau. Wir sehen ja einen unglaublichen Anstieg der Hashrate. Und wir waren ja beide in Bhutan und da haben wir gelernt, dass eben, wie gesagt, der König 2011 für sich Bitcoin entdeckt hat, hat er gelesen, verstanden, hat gedacht, oh, ist aber cool. 2011, da war der auch sehr jung, 31, Finanzkrise war gerade einigermaßen überstanden. Da liegt es natürlich nahe, wenn man so ein bisschen offen ist und reflektiert, dass man es verstehen kann. So, schwer gewesen. Wir beide haben ein bisschen länger gebraucht, viel länger. Und so, Bhutan ist ja überhaupt nur dadurch auf den Bildschirm der Bitcoiner geraten, weil sie wahrscheinlich Bitcoin bei Celsius gestaked hatten und dann auf der Gläubigerliste aufgetaucht sind. Mhm. So, wie ist das Land Bhutan zu Bitcoin gekommen? Über Mining, weil sie halt Wasserkraft haben und die halt dann eingesetzt haben fürs Mining. Sehr viel Wasserkraft. Das Einzige, was sie wirklich haben, was man gescheit exportieren kann.
Richtig.
So, und die Hashrate steigt immer weiter an. Und der Verdacht liegt nahe, dass ganz viele oder einige Staaten auch meinen, die halt billige oder überschüssige Energie haben. Also die arabischen Ölstaaten, die halt dann vielleicht Öl verbrennen, andere Staaten, die sehr billige Energie haben, bis hin zu Atomkraftwerken, die nicht ausgelastet sind. Und gut, ich bin jetzt wirklich kein Experte, aber es ist nicht auszuschließen, dass die halt ähnlich wie Bhutan den Ball flach halten, das nicht an die große Glocke hängen und halt einfach mal richtig meinen und auf die Art und Weise Bitcoin ansammeln. Und spieltheoretisch macht es ja auch Sinn, es nicht an die große Glocke zu hängen, weil in dem Moment, wo es mal richtig transparent wird, hüpft der Preis hoch. Und wenn man dann kauft, wird es halt nur noch teurer.
Man muss auch dazu sagen, natürlich in einem demokratischen Staat wie in der Tschechischen Republik, in der Schweiz, kannst du ja gar nicht einfach heimlich mal anfangen, irgendwo Bitcoin zu stacken. Also da musst du ja gewisse Voraussetzungen haben, die dir das ermöglichen. Ja, also hast du die Geschichte gehört von EU und Transnistrien?
Transnistrien,
ne? Ja, ja. Also Transnistrien, es gibt die Republik Moldau an der Westgrenze der Ukraine, das ärmste Land Europas. Und dann gibt es noch Transnistrien, das ist eine abtrünnige Region, die von Russland unterstützt wird, um dort quasi für Unruhe und Stunk zu sorgen. Auch weil im Westen der Ukraine auch Gasfelder zu Hause sind. Und diese Republik, Transnistrien, diese Teil oder abtrünniger Teil von Republik Moldau, hat von der EU, von der von der Leyen Geld bekommen, so ich glaube 30 oder 40 Millionen, jetzt nicht wahnsinnig große Summen, aber Geld bekommen, um Gas zu besorgen, um im Winter zu heizen. Und jetzt kam die Erneuerung dieses Hilfspakets auf den Tisch und dann gab es eine Meldung in einem Gas- und Öl-Publication, ganz trockener Energie-Publication, die gesagt haben, ja, die EU gibt Transnistrien weiter Geld, aber Transnistrien muss versprechen, das ganze Gas nicht für Kryptomining zu verwenden.
Ja, genau. Und ich meine, also, weil ich meine, das Wissen, also praktisch, wie funktioniert Bitcoin und welche Eigenschaften hat es und wo sind da die Vor- und Nachteile, aber eben auch um die langjährige letztliche Wertentwicklung, das sickert halt durch. Und Leute, die halt sehen, da kriege ich letztlich historisch hohe Renditen, die sagen, jetzt friere ich halt nochmal einen Winter und habe im nächsten Winter doppelt so viel Geld. Klar. Also bei mir mich hat neulich ein relativ hochrangiger Politiker angesprochen, der Deutschland ist immer so ein bisschen kritisch und so zu Bitcoin. Er hat gesagt, ja, also Alex, jetzt seit 100.000, da glaube ich wirklich, dass das was ist, dass du Experte bist und B, dass es irgendwie kein Quatsch ist. Und vielleicht tatsächlich 100.000 war so ein großes Preissignal, wo dann viele gesagt haben, ja, irgendwie ist dann doch was dran. Und dieses Wissen, dass da was dran ist, das sickert halt jetzt richtig durch die Welt durch und sorgt halt für eine beschleunigte Adoption.
Es ist ja nicht nur das, es ist ja auch die Tatsache, dass quasi die Argumente alle schon lange da liegen. Und dann gibt es quasi Signale von BlackRock und Signale aus dem Weißen Haus und Signale von der tschechischen Notenbank und Signale hier und Signale da, dass dieses Ding vielleicht doch das ist, wofür es die Leute gehalten haben. Und das sieht man in der Kultur ja immer öfter. Also da gibt es diese lustige Grafik, die jetzt auf Twitter geteilt wurde, Anzahl Geschlechter bis 2010, die 100er Jahre 2, dann 10 Jahre lang 76 und jetzt wieder 2 so. Ja. Und vor Trump war das irgendwie allen klar, aber man hat sich irgendwie nicht laut sagen getan. Weißt du, was ich meine? Also quasi, es geht nur um das gesellschaftliche Ding, muss ich nur einmal in die Richtung drehen und plötzlich ist es total in Ordnung.
Ja, genau. Und ein anderes Beispiel, das ist jetzt vielleicht ein von mir aus grenzwertiges Beispiel, aber wir finanzieren ja da so Startups und alles, was nur irgendwie in der Nähe war von Rüstung oder eben auch Defense, war so, oh, auf gar keinen Fall und lieber die Finger davon lassen und auf gar keinen Fall. Mhm. So, und dann plötzlich dreht sich der Wind, jetzt zu Recht, Unrecht, möchte ich gar nicht hier diskutieren, ja, ja. Aber der Wind dreht sich und plötzlich sagen, ich glaube, die von der Leyen hat jetzt gerade die Tage gesagt, ja, wir müssen mal richtig ordentlich Geld raushauen für Rüstung. Das hätte man sich vor 5 Jahren aber nicht ansatzweise vorstellen können. So, und die Dinge ändern sich halt. Der Wind dreht sich und die Meinungen ändern sich und dann dreht sich wieder zurück vielleicht irgendwann. Dann sagen, ja, nee, Frieden ist doch besser als Krieg und so. Und dann sagen, ja, nee, lieber Geld investieren, das ist alles friedlich bleibt. Wer weiß. Und ich glaube halt, ja, bei Bitcoin dreht sich der Wind. Und das ist, glaube ich, der Punkt, warum der Zyklus sich deutlich verändern kann, weil der Wind sich nachhaltig gedreht hat von Gegenwind auf Rückenwind auf allen Ebenen. Also nicht nur eben die ETFs, institutionelles Geld, sondern eben auch auf der Länderebene. Jetzt Europa ist noch ein bisschen Gegenwind. Die nächsten 10 Jahre dauert. Wir sind ein bisschen Slow Learner, würde man sagen. Ja. Aber vielleicht auch da irgendwann. Wir wollen jetzt auch rüsten und dann kaufen wir vielleicht auch mal irgendwann Bitcoin.
Und, ich finde das Beispiel überhaupt nicht grenzwertig. Du musst doch als erwachsener Mensch in der Lage sein, über diese Dinge rational nachzudenken. Ja. Und wenn die Regierung sagt, wir müssen da jetzt Geld ausgeben, um für die Sicherheit zu sorgen, was ultimativ ihre Aufgabe ist, ja, ja klar. Selbst der Libertärste wird sagen, Sicherheit, ja, Rechtsstaat, diese Dinge sind Aufgabe des Staates, dann wirst du als Investor ja nicht dann da sitzen können und sagen können, nee, mache ich nicht. Man kannst du schon machen, ja, aber das Gegenteil von dem, nämlich ESG und Green Investing und hier und hast du nicht gesehen, das ist halt A, komplett durch und B, inzwischen komplett erfolglos. Und das ist ja auch der Grund, warum BlackRock das bereits wieder abgedreht hat.
Ja, genau. Wir sehen, und das ist nichts Neues, es gab ja 2010 schon mal so eine Welle Cleantech. Also hieß es damals und jetzt heißt es halt irgendwie anders. Und die Fonds, die in Cleantech investiert haben, um diesen Dreh 2010, wenn man da eine Nullrendite hatte, also real sogar Geld verloren hat, dann war man bei den besten 25% dabei. So, und das war wirtschaftlich eben herausfordernd. Da gab es sicher tolle Investments, aber eben auch im Schnitt halt nicht so. Aus verschiedenen Gründen. Und das sieht man jetzt, die ganzen ESG-ETFs, die haben eine super schlechte Performance letztes Jahr gehabt und auch über einen längeren Zeitraum eher nicht so positiv. Und natürlich ist da jetzt Trump auch ein bisschen extrem und dreht da völlig in die andere Richtung. Ja, aber klar, natürlich, plötzlich ist es halt nicht mehr so. Ich würde mal einen anderen Aspekt aufbringen. Wir beide sind ja vor Bitcoin starke Goldbugs gewesen oder zum Teil auch immer noch. So, und wir sehen ja einen interessanten Effekt. Einmal der Goldpreis jagt einen Rekord hoch nach dem anderen und gleichzeitig fließt sogar Geld aus den ETFs ab, aus den Gold-ETFs. Mhm. Und die Schmucknachfrage, weiß ich jetzt nicht genau, aber die ist auch nicht mordsmäßig am Boom, weil das hängt ja immer an der Konjunktur auch ein bisschen. Indien vielleicht, aber
ein Satz dazu, weil es wichtig ist, die Schmucknachfrage wird in den Statistiken meiner Meinung nach immer völlig falsch dargestellt. Die ist generell sehr klein. Mhm. Das, was in den Statistiken als Schmucknachfrage geführt wird, ist eigentlich Investmentnachfrage, weil 90% davon kommen aus Ländern, die kaufen quasi zum Materialpreis, ja, ja. Ketten, die du auch nicht umhängst, sondern in Wahrheit in den Safe legst.
Ja, genau. Wir waren in Dubai letztes Jahr eine Woche und da haben wir, da gibt's einen riesigen Goldmarkt. Das ist an sich schon mal ein Erlebnis. Und da wird der wird das Schmuckstück wird gewogen und dann, ja, mit dem Goldpreis und dem Aufschlag multipliziert und genau.
Ich bin vor vielen Jahren, dass ich noch bei der Presse war, bei der Zeitung, habe ich mal eine Pressereise mitgemacht, ganz unabhängig von Wirtschaft, eine Urlaubsreise, die dort angeboten wird. Also wenn die Redakteure der Reiseredaktion nicht mitfahren können, können sich die anderen melden, müssen sich Urlaub nehmen und so. Und dann bin ich nach Dubai geflogen, und ich hatte nur ein Ziel. Ich wollte den Goldzug sehen. Und die Veranstalter der Reise, wir waren, glaube ich, 3 Nächte dort und so, haben gesagt, nein, ist kein Problem, wir machen den ganzen Tag am Goldzug. Und weißt du, wann sie uns auf den Goldzug geführt haben? Am Freitag.
Am Freitag? Am Freitag ist da...
Ist da Sonntag.
Ja, was voll.
Da war alles zu. Da war alles zu.
Du, war zu.
Ich habe fast geheult. Ich habe mich so gefreut auf den Goldzug. Aber gut, sorry, dass ich unterbrochen habe. Du wolltest erzählen,
Also wir sehen eben, der Goldpreis steigt an, aber wir sehen nicht so richtig ETFs und auch die Investmentnachfrage ist eben nicht so sehr, dass man sagen würde, daher kommt's. So, woher kommt's? Und da gibt's, glaube ich, auch klare Statistiken in den Handelsbilanzen, dass es eben Sovereign States Nachfrage ist. Also die Staaten kaufen. So, und letztlich ist es ja noch so, Gold ist der große Bruder des Bitcoin, der große ältere Bruder des Bitcoin. So, es ist aber naheliegend, wenn wir einen Bullrun, also riesigen Bullrun im Goldmarkt sehen, und da reden wir ja über, glaube ich, 20 Trillionen, Faktor 10 irgendwie, von der Gesamtkapitalisierung, dass da so Bitcoin hinterhergezogen wird. Und die Ursachen sind die gleichen. Die Staaten wollen eine gewisse Unabhängigkeit letztlich vom Finanzsystem und von ihren anderen Staaten-Buddies haben, nämlich keine Fiat-Werte, sondern einfach unabhängiges Asset, Gold und dann eben auch ein Stück weit Bitcoin haben. Deswegen glaube ich, mit einer Verzögerung werden wir sehr ähnliche Effekte sehen, wie wir es heute im Goldmarkt sehen auf der Bitcoin-Seite. Und Bitcoin ist viel kleiner, 2 Billionen versus 20 Billionen im Goldmarkt. Das heißt, weniger Geld kann da viel mehr bewegen. Und das ist mein Argument, dass der Preis nochmal so richtig, wenn es dann tatsächlich passiert, und es kann eben auch erst nächstes Jahr passieren, und dann wird das Pattern sozusagen verändert, dass der Preis dann nochmal richtig wegziehen kann.
Ah, also du meinst, du gehst auch nicht davon aus, dass wir nicht zu früh sind im Zyklus. Du sagst, es wäre sogar möglich, dass der Zyklus sich in die Länge zieht. Ja. Dafür haben wir jetzt längere Seitwärtsphasen. Die letzte Seitwärtsphase rund um, was war das, 70.000, die ging ja, ich glaube, 4 Monate lang. Also jetzt haben wir auch schon eine relativ lange Seitwärtsphase auf 100.000 und du sagst, es könnte sogar in sich in die Länge ziehen.
Ja, genau. Das wäre meine Prognose, der Bullrun zieht sich in die Länge und dann damit auch in die Höhe. Und es ist auch gesund, weil dieser Anstieg, den wir hatten 2017, da war es ja praktisch unter 1.000 am Anfang des Jahres und dann war es knapp 20.000 Ende des Jahres. Das ist ja Faktor 20. Ja, das ist natürlich, das ist auch so eine Spitze hinten raus, die da hochgeschossen ist. Es war irgendwie nur 2-3 Stunden über 19.000 Dollar damals. Sondern ist hochgerauscht, wieder runtergerauscht. Ist im Grunde viel gesünder und nachhaltiger, wenn der Preis sozusagen in soliden Schritten nach oben klettert. Und wir hatten ja auch vorletztes Jahr, 23, eine lange, lange Phase bei 25.000 Dollar gesehen. Im Grunde von so März bis irgendwie Oktober, so, ja, Oktober um den Dreh.
Also ja, auch, März bis Anfang November, ja, tatsächlich.
Ja, genau. So, und ich glaube, und letztes Jahr haben wir es auch gesehen, da hing er da bei 58.000 Dollar festgeklebt und schwankt da so ein bisschen durch die Gegend. Und ich glaube, jetzt hängt er halt bei 100.000 rum, vielleicht noch ein paar Wochen, ein paar Monate. Eigentlich eine gute Gelegenheit, um in aller Ruhe weiter zu kaufen. Dollar Cost Averaging, monatlich sparen, zack.
Jetzt haben ja diejenigen, die schon länger in Bitcoin drinnen sind, für sich selbst schon lange verstanden, worum es geht. Also du hältst einen Wertspeicher und ein potenzielles Zahlungsmittel, Transaktionsmittel außerhalb ohne Gegenparteirisiko außerhalb des Bankensystems, digitales Gold. Was du jetzt beschreibst, ist, dass jetzt die Staaten und Notenbanken wirklich draufkommen. Und ich glaube, du hast recht. Und ich bin total fasziniert und extrem happy, dass ich diesen Job machen darf, weil ich auf solche Gedanken oft selbst, obwohl ich schon so tief drinstecke, gar nicht komme. Und dass wir quasi auf der Asset-Seite, auf der klassischen Finanzseite, habe ich den Eindruck, kommt jetzt überhaupt erst die Einsicht, also wir fragen immer, ist Bitcoin ein Wertspeicher? Ich glaube, auf der klassischen Wall Street Investment-Seite kommt jetzt überhaupt erst die Einsicht, dass ich überhaupt einen Wertspeicher brauche, der vielleicht sogar noch unabhängig ist von den Staaten und den Währungen.
Egal, ob du mit Öl oder Gas heizt oder einfach nur am Bitcoin-Netzwerk teilnehmen möchtest, eine Heizung von 21 Energy macht's warm zu Hause, macht's warm im Büro, macht sogar warm in der Industriehalle, die spart CO2 und du meinst nebenbei
Bitcoin. Und wer möchte das nicht? Mit dem Code WasBitcoinBringt sparst du dir 5% gleich reinschauen bei 21energy.com. Bitcoin ist dezentral, aber das Mining, naja, mit dem BitEx Solo Miner kann man da etwas ändern und auch um einen echten Block mitspielen. Unbedingt reinschauen bei solomining.de und holt euch den BitEx Open Source Solo Miner mit dem Code WasBitcoinBringt für -5%. Um euch bei den Steuern das Leben zu erleichtern, gibt es Cointracking. Das ist das umfangreichste Krypto-Portfolio und Steuertool am Markt, erstellt von einem Team aus Deutschland. Ihr könnt erstmal anonym einen Account anlegen oder gleich die Full-Service-Route wählen und die Experten nehmen euch die Arbeit ab. Es gibt spezifische Länderreports für Deutschland oder Österreich und Import-Tools für alle großen und kleinen Broker und Wallets, zum Beispiel für unsere Partner Coinfinity und Bitbox. Cointracking ist das einzige Tool, wo man mit einem Gratis-Account schon einen Steuerreport erstellen kann. Und Cointracking hat auch eigene Angebote für Großkunden und Firmen. Schaut gleich mal rein, klickt den Link in der Beschreibung und holt euch 10% Rabatt und weitere 5%, wenn ihr mit Bitcoin bezahlt.
Genau, ich glaube, Bitcoin ist zweierlei. Bitcoin ist einerseits ein Wertspeicher, weil es auf 21 Millionen limitiert ist und dann wird der Wert abgebildet. Andererseits zusätzlich entsteht diese Asset-Klasse. Das ist wie so ein Stern, der geboren wird. Der ist ganz klein, dann wird da irgendwie ein Stern draus. Und diese Asset-Klasse Bitcoin ist am sich entfalten. Das heißt, Bitcoin ist ein Wertspeicher und ein sehr, sehr gutes Investment, bis das Asset sich entfaltet hat. Und bis dahin werden wir weit überdurchschnittliche Renditen sehen. Und irgendwann mal, und das sieht man, glaube ich, sehr gut an Gold, irgendwie 20 Billionen wert. Und jetzt seit 2000 haben wir so eine jährliche Rendite von 9%. So, das ist natürlich jetzt solide, aber nichts Spektakuläres, weil die Asset-Klasse Gold hat sich entfaltet. Die ist eben da, wo sie ist. Und die Rendite entspricht ungefähr der Entwicklung der Geldmenge. Mhm. So grob. So, und das heißt, da entfaltet sich nicht mehr viel. Vielleicht, wenn jetzt dann doch ein paar mehr Notenbanken doch Gold kaufen, dann entfaltet die sich noch so ein bisschen. So, und bis Bitcoin sich als Asset-Klasse sozusagen entfaltet hat, sehen wir weit überdurchschnittliche Renditen über die Jahre hinweg. Und deswegen ist es nicht nur ein Wertspeicher, sondern auch noch wahrscheinlich eines der besten Investments, die man tätigen kann. Zumindest mal in der Vergangenheit war es so. So, wenn dann Bitcoin irgendwann mal bei 5 Millionen steht und die Asset-Klasse sich so ein bisschen entfaltet hat, 100 Billionen, dann werden wir auch keine Riesenrenditen mehr sehen, dann auch keine große Volatilität mehr. Ja, dann wird es eben ähnlich wie Gold und Aktien eben mit der Geldmengenentwicklung sich entwickeln.
Und dann wird auch eine Bezahlung in Bitcoin, eine Bitcoin-Transaktion total selbstverständlich sein.
Ja, genau.
Dann wirst du, wenn die ganze Welt weiß, hey, das Ding ist jetzt ein globales Wertspeicherphänomen, dann wirst du immer jemanden finden, der dir das abnimmt. Ja. Und immer jemanden finden, der seine Dienstleistungen und seine Produkte gerne dagegen anbietet. Und das verstehen in meinen Augen die Ökonomen von heute nicht, die sagen, Bitcoin wird ja nicht als Zahlungsmittel verwendet, also ist es kein Geld. Ja? Und was du jetzt wunderschön beschrieben hast, ist dieser Unterschied zwischen Wertspeicher und Investment.
Ja.
Das hast du, weil ich glaube, bei Immobilien haben wir das doch auch. Ne? Also Immobilien können auch ein reiner Wertspeicher sein und manchmal ist es ein Investment. Nur ist es halt viel schwieriger festzustellen. Und bei Bitcoin hast du halt diese Unabhängigkeit, auch wenn du das verwendest zum Beispiel als Collateral für einen Kredit. Ja, das ist was ganz anderes, als wenn du das Haus erst verkaufen musst. Du hast dann 24 Stunden, 7 Tage die Woche globalen liquiden Markt, wo du das Collateral sofort umwandeln kannst. Das ist ja genial. Ja, also wenn Saylor und Peter Kotosek von der Rekapitalisierung eigentlich der Welt sprechen, haben sie da insofern recht. Und ein Gedanke noch, bevor ich ihn vergesse, weil es mir auch wichtig ist. Ich werde immer kritisiert, dass ich Gold zu ernst nehme von den Hardcore-Bitcoinern, weil die haben sich das angesehen und haben gesagt, Bitcoin ist besser. Ich möchte das sagen. Das sind Prozesse. Ja? Ja. Gold wird nicht für morgen verschwinden. Deswegen ist es immer noch wichtig aus meiner Perspektive. Aber aus Perspektive von einem Staat ist natürlich Bitcoin zusätzlich hochinteressant, weil ich mich nicht nur unabhängig mache vom Fiat-System, sondern auch unabhängig mache von den Handelsstrukturen, die sich bei Gold etabliert haben über die Jahrhunderte, die ja auch wieder dominiert werden von gewissen Playern. Und bei Bitcoin hast du schon eine viel größere Freiheit. Und das ist ja auch der Grund, warum zum Beispiel Bhutan, also der König hat uns doch selbst gesagt, als wir dort waren, er macht das, weil er mit dem Bitcoin hat er jederzeit Zugriff auf jede Devise, die er will.
Genau.
Wenn er seinen Strom nach Indien exportiert, bekommt er Rupie. Und Rupien verkaufen hat irgendwann auch sein Ende, weil wer kauft ihm das ab, außer den Indern?
Ja? Genau. Und Michael Saylor sagt das ja sehr gut. Diese hohe Volatilität, manchmal auch insbesondere leider, auch gerade am Wochenende, bewegt sich halt dann plötzlich relativ stark in handelsdünnen Zeiten. Das ist kein Bug, sondern es ist ein Feature. Weil nur Bitcoin kann ich rund um die Uhr handeln und kann auch größere Beträge, wenn ich das ein bisschen geschickt anstelle, sozusagen preisschonend oder ohne den Preis zu beeinflussen, verkaufen. So, wenn ich jetzt eine Immobilie habe, brauche ich ein Jahr. Wenn ich eine Aktie habe, dann, ich glaube, der amerikanische Aktienhandel ist von 9.30 Uhr bis irgendwie 16 Uhr oder 16.30 Uhr, sind irgendwie knapp 30% der Stunden, die es gibt in einer Woche. Bitcoin kann ich zu 100% handeln. Das heißt, diese hohe Liquidität, aber auch der fast immer sehr tiefe Markt, wo ich mindestens mal zweistellige Millionenbeträge relativ problemlos handeln kann, ist natürlich ein super attraktives Feature. Wenn ich brauche, komme ich ganz schnell an mein Geld ran. Und das Beispiel, was du gerade genannt hast, Bitcoin als Sicherheit. Ich brauche jetzt kurzfristig Geld, gebe schick einem Kumpel Bitcoin, der schickt mir dafür Geld. Und in der cleveren Struktur, über eine Multisig-Struktur, kann keiner mit dem anderen, oder kann er mit dem Bitcoin nicht abhauen. Da gibt es Firmen, die das machen. In Tschechien gibt es da eine, woanders auch. Das ist natürlich super spannend. Super spannend.
Und das kommt jetzt. Nicht nur Tschechien, Firefish hast du gerade erwähnt, sondern es gibt, ich habe alleine einmal die drei verschiedene Firmen die Woche erzählen mir, dass sie das jetzt machen wollen. Firefish ist da schon sehr weit, aber das ist quasi die Bitcoin-zentrische Sicht der Dinge. Und dann hast du ja schon erwähnt, gibt es in Amerika bereits Fiat-Institutionen, die einfach das von der anderen Seite her aufziehen und Bitcoin integrieren in das Fiat-System. Also und dann reden wir noch gar nicht von dem, was potenziell zum Beispiel aus der Schweiz kommt, wo man eben auf das vorbereitet ist. Du kannst das halt nicht von heute auf morgen machen, du musst halt eine gewisse Zeit dich damit beschäftigt haben.
Genau, und am Ende sind wir halt als Menschen, ich sage jetzt mal Slow Learner, der eine ein bisschen schneller, der andere ein bisschen langsamer. Aber ich glaube, es dauert halt einfach, bis sich gewisse Erkenntnisse durchsetzen. Da gibt es ja ganz krasse Beispiele. Also, weiß nicht, im Mittelalter oder weiß nicht, wann das war, haben wir jahrhundertelang geglaubt, die Erde ist eine Scheibe. Da gab es lange Leute, die gesagt haben, ja, das ist aber nicht so. Und vorher war das Wissen ja auch schon da, bei den alten Griechen und Römern, denen war klar, dass die Erde keine Scheibe ist. Und dann plötzlich war dieses Wissen da, die Erde ist eine Scheibe. Und dann hat es halt doch irgendwie, ich weiß nicht, 200-300 Jahre gedauert, bis man erkannt hat, naja, es ist halt doch keine Scheibe. So, und das ist natürlich jetzt ein extremes Beispiel und auch schon lange her. Aber ich glaube, viel Wissen dauert halt. Warum? Weil wir als Individuen Zeit brauchen, um zu lernen, und dann als Gesellschaften, als Gruppen von Individuen brauchen auch mal Zeit. Warum? Da gibt es halt eine vorherrschende Meinung, und wenn man sich gegen diese Meinung, also eine Erkenntnis sich gegen diese Meinung durchsetzt, dann gibt es halt Beharrungstendenzen, diese bestehende Meinung sozusagen zu verteidigen, aufrechtzuerhalten, und dann dauert es halt eine Weile. Und da gibt es unendlich viele Beispiele in der Menschheitsgeschichte. So, und deswegen ist dieser Prozess, den wir jetzt gerade erleben, bei Bitcoin ganz normal. Also es ist nicht, weil Bitcoin irgendwie doof ist oder die Menschen doof sind, weil sie nicht lernen, sondern es ist ein ganz normaler Lernprozess, der halt relativ lange, wenn man das selber gleich verstanden hat vielleicht, dann ist es natürlich sehr, sehr langsam. Wenn man es nie versteht, ist es immer noch schnell. Aber ich glaube, es ist ein ganz normaler Prozess. Und dieser Prozess, wenn man den sich sozusagen vom geistigen Auge vorstellt, in die Zukunft schauen, geht da so ein Prozess und dann zack, irgendwann ist dann durch. Und dann sehen wir halt eine Bewertung von 20 Billionen und dann 100 Billionen bei Bitcoin. Zack, wie bei Gold und dann noch mehr.
Apropos Beharrungstendenzen. Reden wir über Deutschland. Und ich sage das jetzt nicht, also ich werde immer oft kritisiert, dass ich zu gemein bin zu Deutschland, also um Gottes Willen. Mich interessiert Deutschland deswegen, weil es immer noch die wichtigste, größte Volkswirtschaft und quasi die Lokomotive der europäischen, des europäischen Projekts oder wie auch immer man das nennen will, ist. Aber dieser Widerstand aus Deutschland, gerade von der Bundesbank, die ja eigentlich wissen sollte, was hartes Geld ist, Joachim Nagel, der irgendwas von Tulpen, also im Jahr 20, der mir mit den Tulpen da kommt, ja, die Kollegen Binzeil und Scharf bei der FAZ, bei der EZB und die angeschlossene Abteilung FAZ in Frankfurt. Also, wo, kannst du dir das erklären? Gibt's, weil du hast erwähnt, es gab auch Politiker, die auf dich zugekommen sind. Also vielleicht tut sich ja dann hinter den Kulissen doch was.
Ja, also Binzeil, der geht ja jetzt weg da von der EZB. Und das ist so schade. Also ich habe das wirklich, bedauert es sehr. Weil immer, wenn die sich äußern, habe ich direkt gekauft.
Also da muss man dazu sagen, also Ulrich Binzeil ist einer, der war zuständig beim bei der EZB für den digitalen Euro. Also nur mal kurz die Timeline. Ja, Anfang November wird Trump doch relativ überraschend nochmal zum Präsidenten gewählt. 20 Minuten später kollabiert in Berlin die Regierung. Ja. Anfang Januar kommt Trump ins Weiße Haus, unterschreibt einen Executive Order, das jetzt aus ist mit Central Bank Digital Currencies, könnt ihr euch in die Haare schmieren. Und am Tag darauf kommt das Gerücht, dass der Deutsche, der zuständig ist für den digitalen Euro, die EZB verlässt. Wir wissen noch nicht, wohin. Aber wenn ich einen Prediction Market finden würde, würde ich sagen, irgendwo zu einer amerikanischen Bank. Ja, so wie der Kollege Breton da, der Franzose aus der EU, auch zur, ich glaube, Bank of America gegangen ist. Also die Zeitenwende ist jetzt da, aber hast du das schon gemerkt? Das war die Frage. Also ändert sich in Deutschland jetzt auch was?
Naja, also wir haben ja nächste Woche die Wahl und da sind wir jetzt alle ganz gespannt. Jetzt leider aufgrund der Konstellation, wie eine Regierungsmehrheit zustande kommt, wird sich vielleicht doch nicht so viel ändern, weil mindestens eine Partei, vielleicht sogar zwei, aus der alten Regierung auch wieder der neuen Regierung sein werden. Und dann ist natürlich die große Frage, wenn die CDU die Wahl gewinnt, kann man da viel ändern. Auf der anderen Seite, also jetzt könnte man, ist natürlich ein bisschen Minenfeld thematisch, aber man könnte jetzt zumindest mal die Perspektive einnehmen, dass an einigen Stellen der gesunde Menschenverstand wieder sozusagen Einzug hält. Du hattest schon die Anzahl der Geschlechter angesprochen, aber vielleicht auch der gesunde Menschenverstand, und das meine ich jetzt sehr unpolitisch, dass es eben auch eine Alternative ist, für den Staat zu sparen. Mhm. Also nicht Steuern erheben und nicht mehr Schulden, ja, Schuldenbremse auszuhebeln, sondern auch mal zu gucken, wo spare ich. So, das macht jeder Privatmensch regelmäßig, denkt, oh Mist, jetzt habe ich den Bonus nicht gekriegt und würde mir gerne noch was Zusätzliches leisten. Wie mache ich das? Ich spare halt woanders. Ja, das machen Unternehmen, das sehen wir ja leider auch gerade. Wir hören ja jeden Tag von vierstelligen Jobcuts in eben gerade in Deutschland. Das ist ja nichts anderes als sparen. So, das ist unangenehm für die Betroffenen sowieso, aber es ist auch für die, die es managen, unangenehm. Und dann kriegt man irgendwie einen Shitstorm von der Presse und alles. So, es ist nicht toll. Klar, gibt's auch schlimme Schicksale. So, und meine persönliche Hoffnung ist, letztlich egal, wie da die Regierung sich am Ende genau zusammensetzt, dass der gesunde Menschenverstand da Einzug hält und sie sagen, ja, okay, jetzt müssen wir hier ein bisschen mehr ausgeben, vielleicht für Rüstung oder für andere Sachen, jetzt sparen wir mal woanders. Und das Potenzial, also ich habe mal mit einem Private-Equity-Investor geredet, der mit seiner unglaublichen Fonds-Performance ein bisschen geprahlt hat und dann basierte die darauf, dass sie ein Unternehmen gekauft haben, Familienunternehmen. Die hatten irgendwie 5% Gewinnmarge, EBIT-Marge und dann nach einem Jahr hatten sie 40. Dann sage ich so, oh Gott, wie geht denn das? Und dann haben die halt irgendwie 20% der Leute rausgeschmissen. So, und dann war aber das Erstaunliche, dass sie es halt geschafft haben, die Low-Performer zu identifizieren und dann sind eben die Kosten runtergegangen, aber gleichzeitig die Leistung hochgegangen. Ja, man sagt ja immer, wenn ich die Leute rausschmeiße, dann bricht alles zusammen. Kann schon sein. Jetzt in dem Beispiel war es halt so, dass eben Cost-Cutting zu einer höheren Performance geführt hat. So, möglicherweise gibt es ja an der einen oder anderen Stelle bei Unternehmen, bei jedem Privatzuhause, aber eben auch beim Staat Ecken, wo man Geld sparen kann und dazu dann gleich die Performance vielleicht ein bisschen hochgeht. So, und dieser gesunde Menschenverstand, der uns ja ein bisschen vorgeführt wird, an einigen Stellen der Welt, das kann man ja vielleicht mal wenigstens probieren. Vielleicht klappt es ja.
Wobei du redest ja nicht von Sparen im Sinne, du redest eigentlich von Einsparen. Ja. Also wir haben ja zwei Dinge. Wir haben einerseits Einsparungen beim Staat, bei den Staatsausgaben, bei den Förderungen, was auch immer da ausgeschüttet wird. Das ist das, was Doge vormacht jetzt in Amerika, ja, die wie absurd es ist, dass die teilweise das Geld eingesetzt wird. Und das ist natürlich in Deutschland, in Österreich nicht anders. Ich sage immer, in Österreich gehen wir einfach alle Gesetze durch, machen Steuerung F, Förderungen, und überall, wo das Wort vorkommt, wird das Gesetz annulliert. Ja, dann sind wir schon fertig. Das kannst du vor dem Mittagessen erledigen. Ja, sind wir saniert. Das ist das eine, aber das zweite ist ja dann, und das ist das, worüber wir vorgesprochen haben, wenn du sparen willst, quasi für die Zukunft, dann musst du ja dafür auch ein Vehikel haben. Und manche Staaten haben das bereits. Tschechien macht es über die Notenbank, die Schweiz macht es über die Notenbank. Dänemark hat einen Staatsfonds ohne Öl, soweit ich das weiß, und dadurch sind die Pensionen gedeckt. Warum schafft das Dänemark und Deutschland nicht? Warum schafft das Dänemark und Österreich nicht? Das will mir nicht in den Kopf. Das kannst du mir nicht erzählen, dass das nicht möglich ist. Wir könnten... Klammer auf, wir könnten auch einfach unsere Wasserkraftwerke laufen lassen und Bitcoin meinen, aber das ist ein anderes Thema, ja?
Gut, ihr verdient ja mit euren Wasserkraftwerken Fettgeld, weil wir da den überflüssigen Strom hinschicken und dann wird es hochgepumpt und dann wird es wieder runtergepumpt und beides Mal zahlen wir Geld an euch.
Aus dieser Perspektive wäre es blöd, wenn Deutschland Bitcoin-Mining entdeckt, ja? aber andererseits, ja, der Vorteil des Pumpspeicherkraftwerks ist, dass du den Strom auch wieder abrufen kannst. Das Pumpspeicherkraftwerk ist wirklich eine Batterie, Bitcoin ist keine Batterie in dem Sinn.
Ja, genau. Ja, genau, also aber ich meine, also A ist Sparen halt erstmal ein bisschen unangenehm. So, weil wenn ich spare, dann verzichte ich halt kurzfristig auf was ausgeht, Konsum oder auch andere Dinge. Und jetzt sagen wir mal, privat natürlich, in Deutschland haben 40% der Bevölkerung haben nichts gespart, können es vielleicht auch nicht, aber machen es halt auch nicht. Auch wenn du nichts sparen kannst, kannst du immer noch 10 Euro im Monat zurücklegen und auf Dauer wird es dann doch viel. Also es ist dann schon auch eine Frage letztlich der Disziplin. So, und Staaten könnten es auch, gibt ja Beispiele, die es können, die Ölstaaten und Norwegen und so weiter und so fort, und machen es halt nicht, weil es halt immer besser ankommt, das Geld im Füllhorn zu verteilen, kurz vor der Wahl und dann die Stimmen zu kriegen. Klar. Das heißt, okay. So, was interessant ist, also es ist schon interessant mit dem Sovereign Wealth Fonds, ist, dass die Amerikaner diesen Gedanken jetzt aufgebracht haben. Ja, wir sparen und wir machen Sovereign Wealth Fonds, obwohl sie hoch verschuldet sind, als sozusagen Gegengewicht zu eben diesen auch sehr, sehr schnell wachsenden Schulden. Und wird ein spannendes Experiment zu sein, weil die Geschichte zeigt natürlich auch, dass solche Sovereign Wealth Fonds auch immer wieder geplündert worden sind von dann der nächsten Regierung oder übernächsten Regierung. Also das dauerhaft hinzukriegen, ich meine, wie bei einem Privat. Ja, ich spare und dann habe ich Geld auf dem Konto und denke, oh ja, jetzt möchte ich auch einen tollen Urlaub haben und zack, wird's geplündert. So, also am Ende ist es halt eine Frage, am Ende ist eine Frage der langfristigen Perspektive, ja, der niedrigen Zeitpräferenz, wenn ich bereit bin, sagen, für einen zukünftigen Benefit meinen heutigen Benefit zu reduzieren, dann schaffe ich es halt. Wenn nicht, dann halt nicht. Ja, dann schaffe ich es nicht. Und ich meine, wir sehen in Deutschland 140 Milliarden Zuschuss aus der Rentenkasse, aus dem Staatshaushalt in die Rentenkasse. Das ist auch nicht, und bevor jetzt die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen, das ist auch nicht unbedingt sehr nachhaltig. Das klappt nicht auf Dauer. Und Amerika, also die haben jetzt das große Glück, dass sie die Weltreservewährung haben, aber die zahlen 100 Milliarden Zinsen im Monat, 1200 im Jahr und haben ein gigantisches Defizit. Jetzt kann man sagen, ja, es ist immer noch gut gegangen die ganze Zeit. Ja, die Frage ist halt, ob es wirklich immer die ganze Zeit zugeht. Es kann schon sein, dass die da ganz, ganz kurz vor einem nachhaltigen Vertrauensverlust sind. Und ein Stück weit sieht man es ja. Die Chinesen und auch andere bauen amerikanische Staatsanleihen ab und kaufen möglicherweise stattdessen Gold.
Also ja und nein. Also hast du das gesehen, was Trump gesagt hat zu den, dass sie jetzt gesagt haben, sie finden Fraud auch bei den Treasuries und vielleicht haben sie gar nicht so viele Schulden, wie sie gedacht haben. Ich meine, ich habe mir gedacht, ich spinne. Also das ist ja, wenn das Argentinien sagt, ja, sind die nach 2 Minuten pleite. Also sind die einfach, die können den Laden dicht machen und die Amis ist einfach so, der Trump halt, ne? Dann bedient er halt nicht alle Staatsanleihen. Also die ich glaube, der Spielraum, den die haben mit der Weltleitwährung Dollar, also das sage ich jetzt jemand, der sich seit über 10 Jahren mit der Frage beschäftigt, mit der De-Dollarisierung, der ist viel größer, als wir alle glauben. Die Leute kaufen Gold und ich glaube, dass das einer der Gründe ist, auch dass der Trump das anzweifelt, einer der Gründe, dass ein bisschen in Gold gegangen wird. Aber in der Geopolitik, und das sage ich auch immer dazu, der Westen hat das Gold, nicht der Osten. Amerika und Europa haben gemeinsam, ironischerweise, lustigerweise, 21.000 Tonnen Gold. Ja? die Russen und die Chinesen kommen gemeinsam vielleicht auf 5000 Tonnen. Ja, da ist nichts mit einer goldgedeckten BRICS-Währung. Das können die völlig vergessen. Das ist einfach, also ich sehe da schon noch Potenzial, aber wenn du gesagt hast, die Amerikaner haben das Privileg der Weltleitwährung, naja, das könnten wir auch haben, wenn der Euro einigermaßen funktioniert hätte oder wir den Euro nie eingeführt hätten, eine D-Mark eines starken Deutschlands mit einer ernstzunehmenden Bundesbank in einer alternativen Timeline der letzten 20 Jahre wäre sehr wohl eine ernstzunehmende globale Reserve.
Ja, die D-Mark heißt ja, ist zu klein, also vom Volumen her. Und dann, wenn man die D-Mark auf den Euro transportiert hätte als solide Währung, dann wäre es halt ein Konkurrent gewesen möglicherweise zum Dollar. Und da haben vielleicht auch nicht alle Interesse dran.
Aber jetzt kommt's. Und das ist dann, wenn wir über die Schuldenbremse und so weiter reden, meiner Meinung nach, da muss man schon auch nachdenken dürfen. Die D-Mark wäre zu klein gewesen, Westdeutschland. Westdeutschland und Ostdeutschland gemeinsam. Das Risiko ist man offenbar nicht eingegangen und hat dann gleich den Euro eingeführt. Weil, ja, der Euro hätte das Ganze wirklich ernsthaft machen können, aber nur mit Eurobonds. Du musst ja, um eine Reservewährung zu sein, auch den Kapitalmarkt haben, um das Geld investieren zu können. Ja. Der Euro ist heute eine Reservewährung, aber die Leute kaufen Bunds und österreichische Staatsanleihen. Ja? Danke auch dafür. Aber das Argument sehe ich schon. Wenn wir verlässliche Eurobonds hätten oder eine D-Mark mit einer Bundesbank hätten und den Euro gar nicht, könnten theoretisch diese Länder ordentlich, sie eigentlich noch mehr Schulden aufnehmen und investieren ohne Ende, weil die Leute ihnen das Geld nachwerfen würden, oder?
Ja, vielleicht ist es gar nicht so gut, die Weltwährungsreserve zu haben, weil das hat ja auch Effekte. Ich glaube, ein Effekt ist ja, dass man immer Handelsbilanzdefizite dauerhaft haben muss und dann führt es zu Deindustrialisierung oder Schwächung der eigenen Wirtschaft und so weiter.
Das stimmt, aber Deutschland macht Deindustrialisierung auch ohne Weltleitwährung.
Genau.
Wobei, dass ich dich unterbreche, weil das war jetzt wieder ein dummer Scherz, aber dabei hat sich jetzt gerade der amerikanische Vizepräsident geäußert. Deutschland hat es nämlich geschafft, als einziges westliches Land seine industrielle Basis zu erhalten, hat sich aber jetzt in den letzten 10 Jahren, als es plötzlich wichtig geworden ist, für die Deindustrialisierung entschieden. Also das ist halt das ist halt der Habeck-Effekt oder was auch immer.
Ja, das ist irgendwie ist alles, am Ende ist alles ein riesen Kuddelmuddel, man versteht es nicht, da kommen alle möglichen richtigen und falschen Informationen durcheinander und man kann sie nicht gescheit sortieren. Ich glaube am Ende diese klaren Grundsätze, weniger verbrauchen, als man erwirtschaftet, das, was man erwirtschaftet, gut investieren, langfristig investieren, für also jetzt als Familie für eine gute Ausbildung der Kinder sorgen, für selber für Notfälle und das Alter vorsorgen und auch eine gewisse Bescheidenheit, sind, glaube ich, Prinzipien, die auch für größere Gemeinschaften wie jetzt Staaten sinnvoll sein können. Man sieht es ja in der Schweiz. Ich meine, die Schweiz steht gut da. Ja, die profitiert natürlich auch von der EU, aber hat natürlich auch super niedrige Verschuldung und manche Dinge funktionieren da besser als woanders.
Du musst dir vorstellen, hier in Österreich, Österreich ist ein kleines Land mit vielen Bergen und 9 Millionen Einwohnern, ja, die aus deutscher Sicht ein bisschen lustig reden. Die Schweizer sind auch ein kleines Land mit 9 Millionen Einwohnern, vielen Bergen und reden lustig. Und hier in Österreich erzählen wir uns seit 50 Jahren die Geschichte, dass wir als kleines Land mit vielen Bergen alleine nicht lebensfähig wären, obwohl wir die Schweiz nebenan haben. Das ist ja völlig bizarr.
Ich glaube, am Ende auch gute Partnerschaften zu möglichst vielen, also ich meine, auch hier wieder wie privat, wir wohnen hier irgendwo und da gibt es ja lauter Nachbarn und dann macht man eine Party, lädt die ein und wenn einer nicht so nett ist, dann versucht man den sozusagen nett zu machen. Wir haben wirklich jedes Jahr mal eine große Gartenparty und dann kam immer die Polizei, was ich ja persönlich sehr gut finde, weil das ist eine Art Approval Stamp, dass es eine gute Party ist. Und dann haben wir mal überlegt, wer dauernd da die Polizei anruft. Dann haben wir mal alle möglichen Nachbarn nach und nach eingeladen. Und seitdem ein bestimmter eingeladen wird, kommt die Polizei nicht mehr. Ja, genau. Und ich meine, das ist ein blödes Beispiel, aber es ist jetzt ein Nachbar, der nicht so freundlich war. Und dadurch, dass wir ihn eingeladen haben, wird er freundlich. Und ich glaube, auch auf einer Staatenebene, klar, wenn einer partout nicht will und partout negativ ist und so, dann kriegt man es vielleicht nicht hin. Aber man könnte schon auch versuchen, in alle möglichen Richtungen gute Beziehungen aufzubauen und ein solides Leben zu führen, den anderen vielleicht nicht gerade noch zu provozieren oder sich provozieren zu lassen. und dann und so. Und ich glaube halt, worüber wir reden, das im Kontext des Bitcoin, ja, wenn ich eine niedrige Zeitpräferenz habe, wenn ich eine langfristige Perspektive entwickle, weil ich glaube, morgen ist das Geld nicht halb so viel wert, sondern vielleicht doppelt so viel wert, dann schaue ich länger in die Zukunft, weil die Zukunft auch Positives bringt, und dann verändert Bitcoin einen. Ja, Bitcoin macht einen bescheidener, Bitcoin lässt einen länger in die Zukunft schauen, weil das Geld eben dann auch einen Wert hat. Und wenn ich länger in die Zukunft schaue, dann ernähre ich mich gesünder, mache Sport und baue langfristig stabile Beziehungen auf. Und ich glaube, das ist die Opportunity, die mit der Bitcoin-Adoption auch auf der Länderebene einhergeht, dass man dann doch plötzlich eine längere Perspektive kriegt als Land, aber eben auch als Partei, als Politik und nicht nur bis zur nächsten Wahl schaut, sondern eben dann doch nochmal an die nächste Generation denkt. Und eben, wenn man über Bitcoin ein Sovereign Wealth Fonds aufbaut, die versucht, die Lücken im Rentensystem zu adressieren für die nächste, übernächste Generation. Ich glaube schon, dass diese positiven Effekte dann auch ausstrahlen werden. Und aus der Perspektive, glaube ich, ist die Bitcoin-Adoption auf der Nation-State-Ebene ein super mega spannendes Experiment, was meiner Ansicht nach positive Wirkungen haben wird, sehr gut ausgehen wird. Und deswegen unterstütze ich das, weil viele Bitcoiner sagen ja, der Staat soll nichts mit Bitcoin zu tun haben, das ist eher von unten nach oben eine Bewegung. Ja, stimmt. Auf der anderen Seite, wenn Bitcoin positive Wirkungen entfaltet, so wie es auf der individuellen Ebene macht, auch auf der Nation-State-Ebene, dann aber nur ran an die Adoption.
Der Peter Kotosek sagt immer, man soll sich nicht beschweren, wenn der Staat einen Teil von der Beute will, muss er auch schauen, dass es der Beute gut geht. Ja, das darf man nicht unterschätzen. Und zum Thema Sport, die Schlauen werden es schon gesehen haben, ich trage heute meinen First Bitcoin Golf Club Pulli, den gibt es bei Satoshis Brother, Link ist in der Description, mit dem Code, was Bitcoin bringt, holt ihr euch 5% Rabatt. Mein Lieber, ich habe es am Anfang angekündigt, wir sehen uns Anfang Mai wieder, denn im Mai kommt dein Buch raus und auch beruflich wird es bei dir neu zugehen in diesem Jahr. Gib uns bitte die Zusammenfassung.
Also ich schreibe ja seit 3 Jahren an Bitcoin, das ehrliche Geld in 21 Kapiteln. Und das ist für das, was für mich Bitcoin wirklich ist, Ehrlichkeit. Es ist transparent. Ich kann mir die Software anschauen. Der Entstehungsmechanismus neuer Bitcoin ist transparent und ist eben auch transparent, dass es maximal 21 Millionen geben wird und keiner kann es ändern. Das ist wirklich offen und ehrlich und das ist für mich sehr, sehr wertvoll. Das ist der Kern. Darum geht mein Buch. Das sind 21 Kapitel und da gibt es ein paar lustige Geschichten. Eine Geschichte kennen die meisten, das ist mein berühmtes Eiskugelbeispiel. Als Jugendlicher habe ich Zeitungen ausgetragen, konnte mir vom Stundenlohn 33 Eiskugeln kaufen. Heute kann man sich 6 bis 8 Eiskugeln kaufen. Mhm. Das zeigt eben den Effekt von einer langfristigen Geldverwässerung, Inflation. Und so gibt es eben 21 Geschichten. Das Buch erscheint am 27. Mai im Apricot Verlag. Und da kann ich mich auch nur bedanken bei dem Verlag, weil die machen einen riesen Job auch in allem drumherum, auch im kritischen Durchlesen. Es ist eine Freude, mit Bitcoinern über Bitcoin-Themen
bester Verlag
zu diskutieren.
Apricot Media, bester Verlag. Unglaublich, was die leisten, werde ich natürlich verlinken. Am 27. Wir machen noch eine eigene Folge, um das Buch zu bewerben. Kleine Geschichte auch. Ich hatte letztens einen Termin mit einem Banker aus dem kirchlichen Umfeld, tatsächlich in Österreich, der sich die Frage stellt, ist Bitcoin ein ethisch vertretbares Investment? Und der wollte mit mir darüber reden. Und ich hatte keine Ahnung, wie gut er vorbereitet ist, ja. Und dann kommt er jetzt Kaffee raus rein und unter seinem Arm hat er unveränderbares Geld von Eric Yates aus dem Apricot Verlag. Habe ich ihn gefragt, was er davon hält, sagt er, super Buch. Also ja, wirklich dann. erstaunlich, ja. Ja, wie weit die schon gekommen sind.
Genau, und meine persönliche Zeit beim Hightech Gründerfonds, die wird jetzt nach 20 Jahren zu Ende gehen. Mein offiziell letzter Arbeitstag ist der 12. Oktober. Vielleicht lassen Sie mich ein bisschen früher raus, weil die Übergabe klappt schon ganz gut. Und mit ein bisschen Glück Ende Juni vielleicht, da kann ich den Sommer noch genießen, als nicht mehr angestellter Geschäftsführer. Und was mache ich dann? Die kurze Antwort ist nix und die längere Antwort ist, ich werde schauen, dass diese das Wissen rund um Bitcoin sich weiter verbreitet und die Bitcoin-Adoption sich vielleicht noch ein bisschen beschleunigt. Also ich werde da der Bitcoin-Welt treu bleiben und vielleicht mache ich irgendwann mal wieder was, aber erstmal Pause.
Mega cool, das heißt, du wirst hauptberuflicher Podcast-Pandit.
Ja, genau.
Da freue ich mich drauf und ich spreche da auch für alle Hörerinnen und Hörer.
Ich werde auf alle Bitcoin-Konferenzen reisen und Interviews machen. Ich werde noch ein Buch schreiben, das ist auch schon on the way, das dauert jetzt noch mindestens ein Jahr. Wir haben ja in Deutschland die kleine Herausforderung, dass wir keine neuen SAPs hatten in den letzten 50 Jahren. Und ich werde der Frage nachgehen, warum das nicht entstanden ist. Ja, warum es gibt seit 1972 nur 3 Startups in Deutschland, die den Wert von 10 Milliarden Dekakorn, sagt man da, überschritten haben. Mhm. Das sind BioNTech und Celonis. Ein paar sind so ein bisschen knapp drunter. Und gleichzeitig sehen wir in insbesondere USA Hunderte, die sehr, sehr groß geworden sind. Und ich werde nochmal das ein bisschen analysieren, woran das liegt. Das ist und was man vielleicht ändern müsste, damit es tatsächlich passiert. Das Buch werde ich noch schreiben und dann mich an den Strand legen. Joggen.
Ja, ich wollte gerade sagen, du, so sportlich wie du bist, wirst du nicht lange am Strand liegen. Ich freue mich sehr, ich freue mich auf dein Buch, ich freue mich auf dein nächstes Kapitel. Hast du noch eine Preisprognose für uns, für diesen Bullrun? Wie weit geht's rauf?
Also ich habe in den letzten 2 Jahren mit meinen Preisprognosen Wetten verloren. Letztes Jahr war die Preisprognose 120.000 und da sind wir ja nicht hingekommen. Und dieses Jahr habe ich eine konservative Wette eingegangen, die ich vielleicht auch wieder verlieren werde, nämlich 200.000. Und
ja.
Die Wette wird eingelöst am 30.12. auf dem Godesberger Weihnachtsmarkt. Da hatten wir dieses Jahr 40 Bitcoiner und 20 No-Coiner. Das waren die Wette ist mit meinem Wettbuddy. Der Verlierer muss die Freunde vom anderen einladen und seine Freunde waren alles No-Coiner. Und habe ich gedacht, jetzt lade ich die ganzen Bitcoiner dazu noch ein aus Köln-Bonn, der Region. Und am Ende hatte jeder No-Coiner eine Wallet of Satoshi und ein paar Satoshis drauf. Das war eine riesen Orange-Pilling-Veranstaltung. So, wenn ich die Wette verliere, dann die Party wird es auf jeden Fall geben. Wenn ich verliere, dann muss ich sie schmeißen. Und wenn ich gewinnen muss, mein Wettbuddy die schmeißen.
So, weil du es jetzt erwähnt hast mit den Konferenzen, du gehst ja nicht erst nach deinem, also in deiner nächsten Phase auf Konferenzen. Wo bist du denn dieses Jahr zu finden? Wo sehe ich dich denn?
Also ich werde auf jeden Fall beim Roman sein, beim Blocktrainer-Event. Ich werde in Ingolstadt sein, bei der Volksbank Bayern Mitte. Und ich werde höchstwahrscheinlich in Prag sein.
Was ist mit der Schweiz, Kreuzlingen?
Ja, Kreuzlingen, ja, da bin ich auch auf jeden Fall, ja klar.
Das wollte ich eigentlich hören, weil das ist die nächste. und auf die freue ich mich, da sehen wir uns nämlich, ja. Das ist ich möchte jetzt nichts Falsches sagen.
Ende April.
Swiss Bitcoin Conference Ende April mit dem Code Was Bitcoin bringt, gibt's da auch die Tickets günstiger, in einem Wort natürlich. 24. bis 27. April ist bereits die dritte derartige Konferenz und ich sage euch, das wird richtig cool. Es kommen Marc Friedrich, Marco Bühler, auch benannt als Sunny Degree. Der Florian Bruce kommt, der Robin Seyer kommt, der Rahim Dagesadegan kommt, der Alex von Frankenberg kommt, der Leon Wankum kommt, ja. Und ich komme auch. Also, das wird ein richtiger Spaß. Lisa Cherry ist da, die war auch letztens im Podcast, ja. Also so ein gutes Line-up hatten sie tatsächlich noch nie am Bodensee.
Ja, genau. Ich werde auch eine kleine Lesung aus meinem Buch machen. Und wahrscheinlich werde ich aus dem Kapitel Bitcoin das Zeitsparbuch vorlesen. Bitcoin ist ein Sparbuch, wo man Zeit einzahlen kann und irgendwann wieder abheben kann. Und was genau dahinter steckt, das werde ich dann vorlesen.
Alex, das heißt, wir sehen uns in Ende April in der Schweiz am Bodensee. Da freue ich mich drauf, da ist das Wetter dann auch schon wieder besser. Mhm. Ich wünsche dir bis dahin alles Gute. Ich freue mich, dass wir bereits 2 Termine haben, nämlich im Mai und Ende des Jahres. Da kommst du wieder in den Podcast und dann können wir up to date bleiben mit deiner Sicht der Dinge. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, Nico. Hat eine Menge Spaß gemacht.
Mir auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die ganze, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.